Der Kinocast.
Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate.
Hallo Erik.
Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Guten Morgen, ne? Wir nehmen hier ziemlich zeitig
früh. Und falls Sie uns heute nicht mehr sehen sollen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht.
Jawohl. Ja. Sehr guter Film übrigens.
Einer der besten.
Definitiv, ja. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wer jetzt ins Kino gehen möchte, zumindest hier in Baden-Württemberg ist das so, muss ja wahrscheinlich auch bundesweit, aber da weiß ich nicht ganz genau, weil jedes Land macht ja so sein eigenes Ding. Also ihr braucht jetzt einen offiziellen Test. Also ihr müsst vorher mal in so eine Teststation gehen und euch einen Test holen. Ein eigener Schnelltest zählt nicht. Haben wir gerade so rausgefunden auch. Und das heißt, wenn wir morgen in die Sneak gehen oder wenn ihr den Podcast hört und ihr wollt, geht auch in die Sneak hier in Stuttgart oder irgendwo anders ins Kino, dann lasst euch vorher ordentlich testen, weil die haben 2G plus, nennt sich das. Also ihr müsst genesen oder geimpft sein und einen offiziell bestätigten Test mitbringen. Okay, das dazu. Jetzt aber zu den Filmen. Was haben wir heute im Angebot? Resident Evil Welcome to Raccoon City. Das Reboot der Resident Evil-Reihe. Da fällt mir ein, wir haben ja heute noch Reboots. Oder noch ein Reboot, zumindest von der Serie. Was haben wir noch alles? Ach ja, eine Rezensionsdisc haben wir bekommen. Kings of Hollywood mit einer illustren Schar an Stars, die da mitgespielt haben. Ich habe den Schläferz-Film Sadomona angeschaut, aka Police Woman, und der Chris hat New Mutants geschaut auf, wo war das, Sky oder irgendwo?
Sky. Screen.
Ja, Sky. Und das haben wir noch im Angebot. Ja, Hawkeye, da werden wir drüber reden, über die neue Serie bei Disney Plus, die Marvel-Weihnachtsserie, würde ich es mal nennen. Chris hat Squid Game, sehe ich hier. Endlich geschaut, schreibt sich mit D. Ja. Und ich habe Dexter New Blood.
Das habe ich auch geguckt, Dexter New Blood.
Ja, die erste Folge gibt es ja bei Sky. Und bei der Kate steht es nicht drin, die hat es nicht geguckt. Oder werden wir mal anfangen. Resident Evil, welcome.
Ich war mir nur nicht sicher, ob wir darüber diskutieren wollen.
To Raccoon City. Ein, ja, sozusagen ein Reboot der Resident Evil-Reihe, die ja nun schon irgendwie 8 Teile oder so zählt mit Mila Jovovich, und das war ja so sozusagen die Cash-Cow von Konstantin-Film, die damit weltweit abgesahnt haben, insbesondere im asiatischen Raum, ging das wahnsinnig gut, wenn das ins Kino kam, das war ging wie geschnitten Brot, sind alle ins Kino gegangen, und jetzt versuchen sie es mal mit einer Neuauflage, weil Mila Jovovich ist ja jetzt bei Monster Hunter aufgetaucht und wollte vielleicht nicht mehr so unbedingt nur Resident Evil machen, sondern mal ein anderes Videospiel, wie auch immer. Jedenfalls gibt es eine Neuauflage, eine deutsch-kanadische Koproduktion, und wir lernen so ein bisschen die Vorgeschichte von dem ersten Film mit Mila Jovovich fast kennen, würde ich sagen. Also und wir sehen auch in so ein paar Rückblenden noch erzählt, ein paar Storys von unserer Hauptprotagonistin, die jetzt gespielt wird von Kaya Scodelario. Und die war nämlich in Raccoon City in so einer Art Kinderheim untergebracht mit ihrem Bruder und wurde dann irgendwann dort mal rausgeholt aus diesem Kinderheim. Und in diesem Kinderheim, da gab es wohl ganz dubiose Vorfälle. Also sie hat da immer Kontakt gehabt mit so einer völlig Entstellten, die eine Maske aus menschlicher Haut da hatte, was fast wie Leatherface bei Texas Chainsaw Massacre. Und die war aber an sich ganz, ganz lieb, war natürlich ganz schrecklich erstmal, die anzuschauen, und hatte Angst gehabt, gab es ein paar Schockszenen und so. Und dann spielt das so ein bisschen in der Jetztzeit dann, weil sie kommt dann zurück nach Raccoon City und will auch zu ihrem Bruder. Der ist dort mittlerweile in der Polizei tätig, und die Polizeistation hat so ein bisschen was zu tun. Der ganze Film spielt mehr oder weniger in einer Nacht, außer jetzt natürlich die Rückblenden, die umfassen ein breiteres Zeitspektrum. Aber dieser ganze Film, das wird auch so angedeutet, so jetzt haben wir so und so viel Uhr, jetzt haben wir so und so viel Uhr. Und die Story verdichtet sich dann immer mehr, denn in Raccoon City breitet sich eben dieser, ich nenne es mal Zombie-Virus aus. Und die Firma, die dafür verantwortlich ist, Umbrella Corporation, die hat beschlossen, sich aus diesem Ort mehr oder weniger zurückzuziehen und den abzuriegeln und alles irgendwie dicht zu machen und quasi zu nuken, würde ich sagen, um da das zu vertuschen, was dort passiert ist. Und die Protagonisten, die erfahren das auch relativ früh, dass das geplant ist, den Ort quasi 6 Uhr ist die Deadline, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bis dahin müssen sie natürlich da irgendwie rauskommen und dann gehen natürlich Leute verloren und müssen gegenseitig gefunden werden. Und dann gibt es noch ein paar Quests, die sie dann erfüllen müssen. Und in der Polizeistation verschanzt man sich und da sind auch noch welche. Das hatte so Einflüsse gehabt von John Carpenters Assault, Anschlag bei Nacht, wo die sich da in dem Polizeirevier verschanzen und dann auch noch die Gefangenen mit zu Hilfe nehmen gegen diese anstürmenden Zombie-Horden. Und parallel ist noch so ein SWAT-Team, so eine Art SWAT-Team, nenne ich es mal, auf dem Weg in dieses Anwesen, was man auch schon aus dem Spiel kennt. Und da weiß man ja, da gehen dubiose, schlimme Sachen vor sich und da ist es auch ausgebrochen. Ja, viele, viele Stränge, die da nebenher laufen und die erzählt werden. Der Film verzettelt sich da auch so ein bisschen. Ja.
Also nur ein bisschen.
Ich weiß ja, dass du es nicht so gut fandest, deswegen lachst du auch schon. Schieß mal los, was hast du denn zu kritisieren an diesem, an dieser Perle der Lichtspielkunst?
Perle der Lichtspielkunst. Der Film strotzt vor Langeweile.
Das fand ich auch nicht, da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Also Langeweile.
Ja, das kannst du gerne machen, aber.
Also ich lasse andere Kritik zu, aber Langeweile lasse ich nicht zu.
Also ich fand ihn weder besonders schockig noch irgendwie spannend erzählt. Ich fand jedweden Schauspieler so unfassbar blass und alles. Also das war teilweise schon eine Frechheit. Das hatte sowas von Laienkomödie oder so ein. Ich sag's ganz offen und ehrlich, was mir gefehlt haben, war ein Sharknado, dann hätte es perfekt gepasst.
Die tun eigentlich jeden Film gut. Also.
Ja, genau, aber halt eben, wie gesagt, der Sharknado, der hat noch gefehlt. Hat mich zu keine Minute wirklich, vielleicht am Anfang 30 Sekunden lang, abgeholt. Ich fand das teilweise so fucking unglaubwürdig. Also Claire Redfield mit, oh, ich bin so tough und oh, ich bin ja so die ganz harte und boah, bin ich ja noch härter als hart und habe aber überhaupt keine Story eigentlich, aber ich bin hart. Von ihrem Bruder, der einfach nur ein Muskelprotz ist, halt, der gut aussehen soll, bis hin zu den ganzen anderen Protagonisten, also bis hin zu der Polizei und dann der Polizeichef und also es war, ich fand es super anstrengend, weil der Film überhaupt nicht aufhören wollte. Also der hat weder Fahrt aufgenommen, noch irgendwie eine Dynamik drin gehabt und war halt teilweise auch, also was halt echt noch gefehlt hat, waren noch saublödere Dialoge, dann wär's abgerundet gewesen. Also für mich ist es eher ein Film in die Richtung Schläferzahn. Auch wenn der Sony bestimmt nicht so gerne hört, aber das stimmt, Schläferz ist wenigstens noch lustig. Ich fand es komplett Panne eigentlich als Reboot. Ja, es waren Situationen und Szenen da, die an das Videospiel erinnert haben. Brauchen wir nicht drüber reden, alles super cool. Nur davon wieder irgendwie zu wenig und dafür war es viel zu verrupft, viel zu viele Nebenstränge, viel zu seltsam erzählt und einfach ganz viele Sachen noch weggelassen. Deswegen, war überhaupt nicht meins. Also ich glaube, Erik hat es viel mehr abgeholt wie mich.
Ja, das kann man schon so sagen. Also zumindest, ja, ein bisschen mehr. Wir liegen jetzt punktemäßig auch nur 2 Punkte auseinander. Ne? was mir aber echt gefallen hat, also ich habe ja bei den Spielen wirklich nur den ersten Teil und den zweiten Teil gespielt, damals auf der PlayStation 1, weil da habe ich damals noch im Computerspielbereich gearbeitet und da haben halt viele, das war halt ein extrem gefragtes Spiel, ne? Das war ab 18, musste unterm Ladentisch, da mussten dann die Kids irgendwie ihre Mamas und Papas überreden, damit hinzukommen und ja, kauf mir das mal und so. Und dann haben mich die Papas und Mamas gefragt, so, und worum geht's da? Und ich, ja, so Actionspiel halt, ne? Konnte man ja schlecht sagen, ja. Bloodshed ohne Ende. Genau, und da habe ich dann damals auch reingespielt gehabt. Ich hatte auch eine PlayStation 1. Irgendwie die nächsten, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es da noch gab. Da gab es ja diverse Neuauflagen auf PC und so. Das habe ich dann alles nicht mehr so. Also den ersten und zweiten, der zweite vor allem, der war echt gut. Deswegen mochte ich sehr, dass bei diesem Film so ein bisschen Back to the Roots-Gefühl drin war. Ich hatte nämlich zufällig letztens auf Sky auch irgendwo einen der neueren Mila Jovovich Resident Evil irgendwie laufen lassen und habe gedacht, um Himmels Willen, ey, das hat ja nichts mehr, außer ein paar Namen wie Umbrella und dass da Zombies sind oder so, hat ja nichts mehr mit den Spielen irgendwie zu tun. Und deswegen war das für mich wirklich so eine angenehme Erleichterung, dass jemand offensichtlich mal das Spiel gespielt hat und zu wissen, bevor er den Film gemacht hat, weil das hat offensichtlich ja der andere Regisseur irgendwie nicht gemacht. Selbst der erste Film mit Mila Jovovich hat ja nur rudimentär irgendwas mit dem ersten Spiel zu tun. Und deswegen, ich mochte das sehr, dass jemand sich wirklich mal an dem Spiel orientiert hat. Da waren so Kamerapositionen, also wer das Spiel kennt, was weiß ich, wenn man die Tür öffnet, man sieht die Person von hinten und die greift so zum Türknauf hin und bis hin zu diesen isometrischen Perspektiven, dass man den Raum so von oben sieht. Und ich mochte das echt sehr. Auch die Namen sind da alle mit dabei, hier Jill Valentine und wie sie alle heißen. Und die Zombies auch, die Gebäude, die Locations und es hat mich echt abgeholt. Da habe ich wirklich fast ein bisschen auch über die Defizite drüber weggesehen, dass die Story sehr zerfasert war und sehr viele parallele Geschichten da liefen, auf die man aufpassen musste. Da hätte wieder mein Grundsatz gegolten, den ich da immer wieder gerne anbringe, keep it simple. Also gerade bei solchen Actionfilmen. Ja, jetzt pack doch nicht zu viel rein und lass doch nicht da noch und gib doch nicht denen noch eine Backstory oder irgendwas. Das hat ausnahmsweise die Resident Evil-Reihe, die andere mit Mila Jovovich, richtig gemacht. Gar nicht so viel rein, einfach boah, zack, Zombies da durchladen und los. Ich hoffe mal, dass da vielleicht noch irgendwie ein Nachfolgefilm dann kommt, der dann irgendwie noch ein bisschen besser wird, wo dann vielleicht Kritik angenommen wird und so. Aber ich mochte den, ja, hat mir schon gefallen. Soundtrack, Stimmung, Retro-Feeling ohne Ende, also wurde mit irgendwelchen alten Nokia-Handys, ich will mal nicht zu viel verraten, was da gemacht wurde und so. Aber das waren schon so Momente, wo man dachte, okay, und was weiß ich, dann hat Spaß gemacht. Hat schon Spaß gemacht. Also für eine Sneak war das mehr als okay. Es war, ging anderthalb Stunde oder 100 Minuten oder sowas. Ja, eine Stunde 40 oder so. Absolutes Sneak-Format, Unterhaltung dabei. Es sind nur zwei, drei Leute rausgegangen, die wahrscheinlich so mit Horrorfilmen und sowas gar nichts anfangen konnten. Ich fand übrigens schon, dass da ein paar sehr gruselige Szenen drin waren, aber das mag er noch. Ja, vielleicht hast du gerade aufs Handy geguckt, weil es dich gelangweilt hat oder so, aber ich habe mich schon zwei, drei Mal ein bisschen erschreckt. Naja. Ja, und schön. Ich mochte die Hauptdarstellerin und auch den Robbie Amell. Der erinnert mich halt immer an seinen Bruder, der den Arrow spielt, den Stephen Amell. Ja, super. fand das schon in Ordnung, das Ding. Hat Spaß gemacht. Also von mir 6 von 10 Punkten. Bei dir ist ein bisschen weniger.
Bei mir glorreiche 4 von 10, weil du halt gerade auch das, was ich ganz cool fand, den Soundtrack. Der war ganz nett.
Ja, das war unbedingt
schön.
Soundtrack war cool. Also, das ist natürlich ein bisschen jetzt, einer liegt leicht unterm Durchschnitt, ich liege leicht überm Durchschnitt. Jetzt müsst ihr euch eure eigene Meinung bilden, holt euch einen aktuellen Test, geht ins Kino, denn der Film startet, jetzt muss ich ein bisschen auf Zeit spielen, er startet am, ich glaube, der ist schon gestartet, oder ist er nicht? Klicke, 4. November, 11. November.
Du sagst schon, du Hilfe brauchst, gell?
Ja, du kannst jederzeit reingrätschen. Wann läuft der an? Der läuft jetzt bald an.
Keine Ahnung, ich würde auch gucken, aber.
So, dann machen wir jetzt mal. Also am 25. November ist schon gestartet, jetzt am vergangenen Donnerstag. Genau.
Jawohl. Kann man da so gucken?
Ja, je nachdem. Also wer mit Resident Evil an sich gar nichts anfangen kann, wer vielleicht auch die ersten zwei Spiele überhaupt nicht kennt und dieses Retro-Feeling nicht braucht, ich glaube, für den ist das nix. Wer jetzt wirklich nur diese blinde Action haben wollte, die bei den Mila Jovovich-Filmen drin war. Aber ich glaube, die Marke zieht trotzdem noch. Ich glaube, da werden einige ins Kino gehen, die sich trotz Pandemie dann das trauen oder das machen möchten. Ansonsten wird das, denke ich mal, auf Video und Streaming dann schon ein Hit werden. Ich glaube, da gibt es schon eine ziemliche Fanbase. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und schauen wir mal. Apropos entwickelt, was entwickelt sich denn für die morgige Sneak Preview? Gibt es da schon einen Hinweis und Tipps?
Ja, also der Hinweis lautet, was Familie ausmacht. Und es sind auch schon Tipps eingegangen. Und bei dem anderen, bei einem einen Tipp, da würde sich der Chris, glaube ich, sehr, sehr freuen, wenn der Film kommt. Der erste Tipp ist The Bartender. Nee, The Tender Bar, so rum. Und der zweite Tipp ist Gunpowder Milkshake.
Mhm. Vom Martin getippt. Der leider nicht mehr bei den Light Cinemas in Halle arbeitet, denn ja, die hatten durch die Pandemie ein bisschen Probleme bekommen und da hat er dann gewechselt. Rat mal, was er jetzt ist, Chris.
Lehrer.
Richtig, als Quereinstieg. Genau. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber ja, was man da noch machen muss, muss man bestimmt noch einige...
Das kann ich dir mal in Ruhe erklären, ist nicht viel.
Ach so, einfach so, hey, du kannst reden vor der Klasse, du hast keine Angst so, vor Kindern.
So ähnlich war es bei mir an der Schule auch.
Naja. Ja, ich weiß nicht. Gut, aber die Light Cinemas, die sind jetzt, glaube ich, übernommen worden. Ja, habe ich letztens ein Posting gesehen. Also die haben jetzt wieder geöffnet in Halle. Die heißen aber jetzt anders irgendwie. Könnte also auch wieder hingehen. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da morgen erwartet. Und jetzt gehen wir erstmal in den Bereich Heimkino, denn da haben wir auch ein bisschen was geschaut.
Heimkino.
Möchte jemand von euch Kings of Hollywood vorstellen? Ihr habt ja quasi das Anschreiben, das habe ich euch ja mitgegeben. Da steht ja alles drauf, oder?
Chris?
Immer das Schweigen ist immer so gut, ey. Kings of Hollywood, ja, ein netter Streifen, der im Original The Comeback Trail heißt. Warum auch immer das jetzt im Deutschen wieder komisch übersetzt werden musste. Drehbuch hat geschrieben George Gallo und Regie hat er auch George Gallo geführt. Und der ist richtig gut besetzt, der Film. Und zwar spielt mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff. Das sind Namen, die einfach herrlich. Und wenn ich Zach Braff schon lese, weiß ich, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas qualitativ Gutes da drin. Es geht darum, dass Robert De Niro, also Max Barber und sein Neffe Walter Creason haben eine Filmfirma, sind Produzenten. Das Ganze spielt 1987? Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Also war es echt in den 80ern? Ich dachte, es war noch ein bisschen früher.
Warte, ich guck mal, erzähl mal weiter.
Ich dachte, es war in den 70er Jahren. Und die produzieren eigentlich mit ihrer Filmfirma eher mehr so Flop-Filme. Also das Letzte, was sie gemacht haben, war irgendwas mit Killer-Nonnen, was ihnen ziemlich um die Ohren geflogen ist. Dazu haben sie bei ihrem potenten Geldgeber, bei Morgan Freeman, bei Reggie Fontaine, Schulden, die sie bezahlen müssen. Und sie sind dann bei einer anderen Firma zum Dreh eingeladen oder sind halt mal dort, um da auch wegen dem Drehbuch zu schauen. Und dort passiert ein schrecklicher Unfall mit dem Hauptdarsteller, der nämlich vom Dach fällt. Und darauf kommt Max Barber auf die goldene Idee, hey, wir könnten ja einen Film machen und den Hauptdarsteller verunglücken lassen, der dabei stirbt, und dann kassieren wir Geld von der Versicherung. Das heißt, sie überlegen sich, okay, wir brauchen irgendwie einen Film, wir brauchen irgendwie ein Drehbuch und wir brauchen natürlich einen Hauptdarsteller und machen sich dann auf ins Altersheim, weil sie sagen, ja, wenn dann noch jemanden älteren, und dort treffen sie eben auf Duke Montana, Tommy Lee Jones, Duke Montana, der einen abgehalfterten Cowboy spielt, der ständig versucht, sich umzubringen, der jeden Morgen sein morgendliches russisch Roulette spielt. Und was könnte also besser passen als wir wollen jemanden umbringen, der will sich selber umbringen, oder vielmehr Max Barber möchte jemanden umbringen, da möchte sich jemand selbst umbringen. Das könnte doch passen, und deswegen engagieren sie ihn für diesen Film. Als Regisseurin holen sie dann noch Megan Albert rein, also gespielt von Kate Katzmann. Ich weiß gar nicht, von wo man die kennt. Und es wäre jetzt gemein, wenn ich sage... Ja, sie kam mir auch ein bisschen bekannt vor, aber es ist gemein, wenn ich jetzt sage, blond und dicke Brüste.
Aber so ist es eigentlich. Die nicht.
Naja.
Auf jeden Fall spielt es im Jahr 1974. Ich wäre mal ganz
interessiert. Siehst du?
Und die Frau kennen wir aus diesem Film. Wir hatten mal in der Corona-Zeit hatten wir mal einen Bruce Willis-Film, der hieß Survive the Game oder so ähnlich. Da hat die mitgespielt, ja, glaube ich. Eine okay, von diesen Discs, passt, die wir bekommen haben.
Ja, 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 passt, passt, passt. Genau, gut, gut, gut. Genau. Und die machen sich also dann dran, diesen Film zu drehen. Und Max Barber versucht eigentlich ständig irgendwie, also dieses wird ein Western, was man für Duke Montana auch noch ganz gut ist. Und die versuchen also mit begrenztem Budget und ständig diesem, okay, wir müssen den irgendwie so deichseln, dass es wie ein Unfall aussieht. So gehen sie in diese Dreharbeiten rein. Und daraus entwickeln sich halt, ich will jetzt nicht sagen aberwitzige Situationen, aber schon sehr lustige Situationen. Weil halt Max Barber das ständig irgendwie versucht so zu deichseln, dass es nicht so schlimm aussieht, aber es irgendwie immer schief geht und dann immer erst hinterher irgendwas passiert oder eben ganz anders läuft, wie eigentlich gedacht. Es kommt natürlich am Ende noch zu einem größeren Showdown, wo wirklich alles auf einer Karte ist und wie das Ganze dann ausgeht, das verraten wir jetzt mal nicht, ob sie es schaffen, dass Duke Montana sich selbst das Leben nimmt oder ob bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt oder ob er weiterlebt. Es gibt alle Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall relativ witzig erzählt. Mein Problem bei dem Film war, dass er leider nicht wirklich sofort aufgenommen hat. Es ist mehr ein angenehmes Plätschern, der ja vor sich hinläuft, also wirklich großartig besetzt. Also Tommy Lee Jones spielt mega cool, Robert De Niro spielt mega cool, Morgan Freeman macht eigentlich nicht arg viel. Also die meisten Szenen von Morgan Freeman ist, dass er auf der Couch liegt. Das ist aber auch ganz cool. Und ich feiere halt Zach Braff unfassbar, weil ich finde ihn so cool. Und der hat einfach so eine herrliche Rolle da drin. Mit, ja, aber du wolltest ihn doch auch umbringen. Was? Wollte ich gar nicht. Du willst doch. Ja, 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 das sagt er jetzt nur so. Was? Also so immer wieder in diese Situation, weil Robert De Niro und Zach Braff einfach gemeinsam eine Dynamik entwickeln, die einfach echt cool ist, die echt Potenzial hat. Und ja, es ist ein angenehmer Film, der keinem wehtut. Aber auch jetzt nicht einer, wo ich sage, oh mein Gott, wer den nicht gesehen hat, der hat richtig was verpasst dieses Jahr. Sondern, ey, Film, den kann man bedenkenlos angucken, wenn man eine seichte Komödie sehen möchte und nicht viel nachdenken möchte. Oder wie seht ihr das?
Ja, definitiv. Also vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich war ja sehr enttäuscht von dem Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, was ja so ein bisschen auch so in dieser Zeit spielt und aber halt eine ganz andere Grundstory hat und auch mit ziemlichen Stars aufwartet. Ich fand den hier tatsächlich besser, also den Kings of Hollywood. Weil das war einfach so, dieses Filmbusiness wurde halt mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern auch, wie so Underdogs versuchen, immer irgendwie mit Trashfilmen da irgendwie zu punkten und dann geht keiner ins Kino und dann hast du diese abgehalfterten Stars, die da irgendwo und die sich dann irgendwie wieder finden und diese absurden Geschichten und auch so diese Geschichten vom Filmdrehs und diese Magie des Kinos, wenn quasi es kommen Leute zusammen, wo du eigentlich denkst, okay, das kann überhaupt nichts werden, ja, ich rede da nur von dieser Regisseurin, die sie einfach nur nach Aussehen gecastet haben, weil das war irgendwie die einzige Frau, die da kam und die sah halt auch noch gut aus und Tommy Lee Jones von hinten von der Couch, okay, die will ich. Und das war halt den ihr Star und dann musste die halt besetzt werden und du denkst halt, okay, also eigentlich, das wird doch der nächste Flop, ne, und dann finanziert mit irgendwelchen dubiosen Mafia-Geld und ach, ich mochte diese ganze Konstellation, die da drin ist in diesem Film, die mochte ich einfach und wie sich dann die Story so entwickelt und ich mochte auch, dass die Pace jetzt nicht zu hoch war. Das war ja bei Once Upon a Time in Hollywood auch nicht. Das meanderte ja nur so hin, aber bei Once Upon a Time war es halt so, es war einfach manchmal total langweilig und sinnlos da, wenn Brad Pitt nur mit dem Auto durch die Gegend fährt und nichts passiert. Und hier ist halt schon immer irgendwas passiert. Das ist das Altersheim und du hast schon gesagt. Oder dann, wir versuchen den da umzubringen diverse Male und er schafft es dann irgendwie wieder. Und das gibt noch gerade die richtig geilen Szenen für den Film und so. Oh, ich mochte das sehr. Habt ihr eigentlich ganz am Ende diese, ich nenne es mal, Outtakes oder diese Szenen, die da noch alle kamen, habt ihr die noch gesehen? Die habe ich durch Zufall dann erst entdeckt.
Nee,
Also, da waren noch so lustige Sachen dran. Da haben sie noch so Trailer für die anderen Filme von denen ihrer Produktion und noch so eine Art Nachklapp okay. und eine B-Roll und so. Da müsst ihr unbedingt mal noch die Blu-ray noch mal reinwerfen. Das ist quasi nach, so mitten in den Schriften kommt das dann. Und das fand ich auch nochmal so lustig und herzlich, was da noch kam. Und deswegen, das hat es bei mir auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Kate?
Ja, war ein ganz süßer Film. Also ich war ein bisschen baff. Also ich habe ehrlich gesagt, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir die Rezension bekommen. Und ich habe halt gar nicht mehr gewusst, um was es geht. Wir haben ihn einfach eingelegt und ich so, okay, interessant. Und dann kam die eine oder andere Besetzung, wo ich denke so, okay, das könnte interessant werden. Und dann auch diese Art von Humor, die direkt zum Anfang losgetreten wird, hat mich richtig abgeholt. Zur Mitte hin wurde der Film, finde ich, ein bisschen langsam. Da habe ich schon zum Chris gesagt, jetzt muss mal was passieren, sonst verliert der Film sich irgendwo unterwegs. Ein bisschen Action, ein bisschen Tempo wäre ganz gut. Und das kam dann zum Glück auch. Ja, der Film tut keinem weh. Der ist einfach knuffig. Der plätschert aber so ein bisschen vor sich hin, aber auf eine angenehme Art und Weise. Hammerbesetzung, witzige Story, kann man definitiv angucken.
Der Film lief auf diversen Festivals auch, also vor Lockdown. Und dann hat man halt beschlossen, dass der irgendwie dann erst später anlaufen soll. Und jetzt gibt es ihn dann doch hier auf Blu-ray. Ich glaube auch in der aktuellen Situation, ich hatte dann, wo die beim Dreh immer versucht haben, ihren Hauptdarsteller umzubringen, hatte ich immer ein bisschen Geschmäckle, weil ja gerade dieser schlimme Unfall passiert ist an dem Set, was auch ein Westernfilm war. Also ich glaube, der wird es auch jetzt wahrscheinlich nicht ins Kino schaffen, der Film, weil da würde, glaube ich, ein bisschen Shitstorm losbrechen, weil da vielleicht doch ein paar Ähnlichkeiten mit dabei sind und so, was natürlich der Film nicht beabsichtigt und was jetzt Kings of Hollywood auch nicht gerecht wird, wenn man den jetzt darauf reduziert. Dann. Aber stimmt. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgegoogelt, Chris, der Originaltitel war mir jetzt noch gar nicht bewusst, aber ich habe mal gesehen, es gab ja einen Originalfilm von 1900, hast du nicht gesehen, der auch The Comeback Trail heißt. Und der lief wohl im deutschen Fernsehen unter dem Titel Kings of Hollywood schon. Deswegen haben die wahrscheinlich dieses in Anführungszeichen Remake auch so genannt. Ja. Aber mir hat ja Spaß gemacht. Also gibt es jetzt Moment, bevor ich zu viel sage. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ab wann der. Oh nee, ihr habt den Zettel. Hast du den zufällig da liegen? Da steht es immer drauf, ab wann es den auf Blu-ray gibt und so. Oder findest du.
Der müsste bei dir liegen.
Der liegt irgendwo vorne. Da muss ich mich hier erstmal ausgraben. Moment.
Na, warte mal. Ich guck mal bei okay. Amazon. Hier steht ab 2. Dezember steht es Blu-ray 11. November. Ach nee, gibt es schon. Seit 11. November gibt es den auf Blu-ray zu kaufen.
Genau. Kann man machen, kann man glaube ich kaufen. Macht ja, Spaß.
Also wer sich ein bisschen nett. So fürs Filmbusiness interessiert und so dieses Retro 70er Jahre, 80er Jahre Feeling mochte von Once Upon a Time in Hollywood, aber jetzt nicht ganz so seltsam wie die Tarantino-Verfilmung, der kann hier bedenkenlos mal einen Blick oder zwei oder anderthalb Stunden riskieren. Kings of Hollywood, also von mir 7 Punkte. Das wäre euer Turn.
Okay. Ich gebe ihm 5 Punkte, weil also ist schon nett. Also eigentlich könnte ich mal. Ne, ich gebe ihm 6 Punkte. Er hat 6 verdient, wegen Sachbreath.
6
Punkte.
Er hat 6 verdient, jawohl. Dann haben die Newmutants auch 6 Punkte verdient. Erzähl mal.
Die können wir ganz schnell machen. Die hatten wir ja hier schon in der Sendung.
Newmutants.
The New Mutants, die Marvel-Verfilmung von den 5 Jungmutanten, Mutantinnen. Oder sind 6? Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen.
5 sind's, glaube ich.
5. 5. ich kann's ganz schnell machen. Der Film ist langweilig as fuck. Er ist teilweise völlig so, zusammenhanglos und ich, keine Ahnung, es ist eigentlich von dem, was man sonst von Marvel gewöhnt ist, ein wenig unwürdig, deswegen weil Story-Banane, weil relativ viel Banane und weder gut erzählt, noch gut gespielt, noch irgendwas, kriegt er von mir 3 von 10 Punkten und ich sage einfach nur Next.
Ich guck gerade hier, ich finde den bei uns in der Suche gar nicht auf der Seite. Ich wollte gerade gucken, was ich da gegeben habe, weil ich, wir haben noch gar nicht
über... Ja, aber haben wir den doch auch nicht, schon gesehen, auch, oder?
Ja, ich dachte schon. Ich finde ihn ja gar nicht in der Liste. Sehr seltsam.
Egal, ist auch egal.
New Mutants. Vielleicht haben wir den erwähnt bei den Kinostarts, aber ich habe den schon gesehen. Das weiß ich auch. Ich glaube, es lohnt sich nur für Marvel-Fans wegen der Szene nach dem Abspann hier und so, dass wir da ein bisschen was in Erfahrung bringen. Ansonsten, ja. Wie du es gesagt hast, irgendwie, das passt irgendwie überhaupt nicht zu den restlichen Marvel-Filmen, die man so kennt, irgendwie. Die irgendwie ja eine schöne Story haben, wo man richtig drin ist und so.
Ja,
ich habe mir den Schläferz-Film angeschaut, vergangenen Freitag. Der hieß Sadomona, Insel der teuflischen Frauen. Im Originaltitel, fast wörtlich übersetzt, heißt der Police Woman. Da geht es nämlich um eine Frau, also es spielt hier irgendwann in den, weiß gar nicht, wann das spielt, steht hier nicht, aber auch so, denke ich mal, so die Drehe 70er, 80er Jahre irgendwo, als es noch schick war, hier so, oder als noch nicht so diese ganze Diskussion aufkam mit Frauen und so weiter, ne? Also das merkt man diesem Film deutlich an. Es ist ein, ja, man nennt, glaube ich, das Genre Sexploitation-Film, also Sex, Gewalt und gute Laune. Und es geht um eine Frau, eine Politesse, die in den Polizeidienst mit Ermittlungen übernehmen soll, die eigentlich nur für Männer da sind. Und sie kommt da in diesen Dienst und wird erstmal von diesen Männern gar nicht so richtig akzeptiert. Und ja, es gibt da noch so einen Schmugglerring, die schmuggeln irgendwelche Goldbarren, nicht Goldbarren, die schmuggeln Drogen und bekommen dafür Goldbarren, die sie dann auch wieder irgendwo anders hin schmuggeln. Und dieser Schmugglerring soll gesprengt werden. Und dieser Schmugglerring besteht aus einer älteren Frau, die sozusagen dieser Mafia-Pate ist, und sie hat jede Menge lauter junge Frauen, die dann regelmäßig blank ziehen in dem Film, und die, es muss erwähnt werden, die übernehmen halt die Transporte für die ganzen Drogen und das alles, und also sei es mit dem Auto, sei es mit dem Boot und so weiter, und das Ganze dient immer so als Aufhänger für diverse Nacktszenen, und natürlich die Frau, die da als Police Woman, als Polizeiermittlerin reinkommt, die kriegt einen Partner zur Seite gestellt, die kann ihn am Anfang überhaupt nicht leiden, aber die müssen dann irgendwann auch mal im Laufe ihrer verdeckten Ermittlungen ein Liebespaar spielen, und das können sie sehr inbrünstig tun und so weiter. Also ein richtig netter Sexploitation-Schläferz-Film, der auch wieder dafür gesorgt hat, dass Schläferz in den Twitter-Trends irgendwie auf Platz 1 war an dem Abend, und es haben sehr viele Leute mitgetwittert und irgendwelche Meme-GIFs gemacht oder animierte GIFs, und es war einfach so lustig, einfach diese ganzen Sachen mitzulesen, die da so gekommen sind, und ich habe selber auch ein paar Screenshots gemacht und vertextet und so, die haben auch sehr viel Reaktion erzeugt. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und also Schläferz, absolute Empfehlung, so eine kleine Perle da auf Tele5, kann man gucken. Und natürlich der Film absolut schlecht, ein absolutes Must-Not-See, aber das hat es ja gerade so lustig gemacht. Ja, ich sehe es ja gerade gar nicht auf der Webseite, was nächsten Freitag kommt, aber es kommt bestimmt was Gutes. Kann ich nur. Ich gucke es auf jeden Fall. Man kann jetzt Sadomona auch mit sämtlichen Kommentaren und Bauchbinden, die da immer so gekommen sind, kann man jetzt auch bei denen in der Mediathek schauen. Das würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht getan hat. Okay, das war Schläferz, und jetzt schauen wir mal, was da an besseren Filmen vielleicht im Kino anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Mal gucken, ob es sich lohnt, einen Test zu machen, um ins Kino zu gehen und einen der Top 5 Filme zu sehen in den Innenstadtkinos Stuttgart. Platz 5, Ghostbusters Legacy.
Den wollten wir ja eigentlich sehen. Was
eigentlich
kam da dazwischen?
Ja, ne?
Irgendwas kam dazwischen.
Ja, Pandemie.
Ach, da kam Hundekrankheit dazwischen.
Ja, Krankheit. Genau.
Platz 4, Encanto. Zeichentrickfilm. Das ist der Disney. Der Disney Walt Disney Animation Studios. Erzählt die Geschichte der Madrigals. Genau, das hatten wir schon. Platz 4.
Hat in den USA schon am vergangenen Wochenende 11 Millionen eingespielt. Da läuft schon ganz gut. Encanto. Wird ja auch so auf dem Disney Channel, den ja viele Kinder gucken, wird ja richtig gut beworben mit Trailer und mit kurzen Ausschnitten und so. Also die Kinder sind schon gehypt da, also meiner zumindest. Platz, wo sind wir? 3 ist Contra.
Platz 2, Laura's Stern.
Quasi eine Real-Neuverfilmung mit so Animationselementen da. Das habe ich auch auf dem Disney-Channel gesehen. Gab es auch so ein Making-of und so. Das ist quasi so wie wie soll man es nennen, wie Roger Rabbit, also so Realfilm-Elemente, wo dann so andere Sachen mit drin sind.
Hat Laura's Stern mit Roger Rabbit verglichen?
Platz 1. Platz 1 immer noch, keine Zeit zu sterben, ey, das ist ja Wahnsinn. Ist auch der erfolgreichste Film 2021 geworden. Kann, glaube ich, keiner mehr aufholen, es sei denn Matrix sahnt richtig ab, aber bin ich gespannt. Okay, was läuft neu an? Wo ist mein Tab hier? House of Gucci. Biopic mit Lady Gaga und Adam Driver.
Biopic. Dann läuft Clifford, der große rote Hund an. Familienkomödie und Buchverfilmung des beliebten Kinderbuchs um einen großen roten Hund.
Also an mir ist das Thema Kinderbuch und ich glaube, da gab es so eine Serie völlig vorbeigegangen. Habt ihr da irgendwie Berührungspunkte gehabt in eurer Kindheit? Nee.
Nö.
Nee, okay, auch nicht. Dann Gunpowder Milkshake läuft an, in dem Karen Gillan von Guardians of the Galaxy und Lena Headey von Game of Thrones als Assassinen Mutter-Tochter-Duo ein kleines Mädchen beschützen müssen.
Doctor Who.
Auch dabei? Welcher?
Nein, von Doctor Who.
Karen Gillan
von Doctor Who, Mann.
Okay.
Das soll aber sehr gut sein, der Film. Dann läuft an Weihnachten im Zaubereulenwald. Lennwald. Weihnachtlicher Familienfilm über ein junges Mädchen, das Weihnachten auf einem bedrohten Bauernhof verbringen muss.
Okay. Benedetta läuft an. Furios, skandalöses Spektakel um eine lesbische Nonne im 17. Jahrhundert, die gewaltsame Jesus-Visionen hat. Von Paul Verhoeven. Also Paul Verhoeven, der ist ja bekannt für Robocop zum Beispiel oder weiß nicht, den alten Total Recall. Und
das klingt wie ein Film, den die Jungs aus Hollywood machen würden, von der Miracle
Production. Meinst du?
Ja.
Also Paul Verhoeven hatte auch schon mal so einen Mittelalterfilm, der hieß Flesh and Blood. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Also der war auch Sex, Gewalt und gute Laune im Mittelalter, würde ich mal sagen. Also das war sehr, gab es lange Zeit nur absolut geschnitten und sowas. Mittlerweile kann man den gucken. Ja. Mal sehen, was das dann ist. Lesbische Nonnen von Paul Verhoeven. Der hat ja auch Showgirls gemacht. Ne? Also würde ich mal sagen, die lesbische Nonne zieht auch irgendwann mal blank und da geht's ab im Kloster.
Dann läuft noch an The Hand of God, italienisches Netflix-Drama von Paolo Sorrentino über einen jungen Mann, der in den 1980er Jahren in Neapel Freud und Leid erlebt.
Wow. Ich kenne nur den Streamer Hand of Blood. Was haben wir noch? Vater, keine Beschreibung. Toys of Terror, Horrorfilm um eine Familie, die zum Weihnachtsfest in einem abgelegenen Haus mit dunkler Vergangenheit Urlaub macht. Boah, das ist ja eine ganz neue Geschichte, Mensch mal.
Mega.
So ein abgelegenes Haus, was irgendwas Schlimmes passiert ist. Eieiei.
Ja. Die ziehen, was mich fasziniert, ist immer, dass die Leute immer mit vollem Elan in ein Haus einziehen, in dem sie wissen, dass jemand gestorben ist. In jedem Horrorfilm. Oder?
Ja, gibt's auch nicht nur im Horrorfilm.
Warum?
Es gibt doch hier Sky Documentary, ne?
Ja.
Und da gab's mal eine Reihe über Leute, die in Häusern wohnen, wo was Schlimmes passiert ist. Also es gibt ja nicht nur diese großen Dinger hier, wo man weiß, hier Ted Bundy oder irgendwas, sondern es gibt ja auch die ganzen Sachen, ja, wo halt irgendjemand Familiendrama oder sowas, ne? Mhm. Passiert ist. Und da haben sie quasi die Leute besucht, die in so einem Haus wohnen, wo was Schlimmes passiert ist. Ne? Und die wussten das auch. Die haben es halt teilweise sehr günstig bekommen. Und ich meine, Wohnungspreise und Grundstückspreise, die sind ja heutzutage nicht gerade ohne. Und das war echt, habe ich gedacht, ey, okay, ich würde das nicht machen. Also die haben dann so auch das so, so True Crime-mäßig so aufbereitet, was da passiert ist und so. Und die Leute, die da drin wohnten, die wussten das teilweise, aber auch nicht so in dem Detailgrad, wie die das ermittelt hatten, ne? Und so. Boah, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Boah, nee.
Gruselig.
Nee, irgendwie weißt du ja dann auch, ja, hier in dem Schlafzimmer, ja, zwei Leute, einer geköpft, einer gehäutet, okay.
Täter unbekannt.
Nee, Täter unbekannt, nee, das waren welche, wo sie es wussten, also wo genau.
Ja, aber selbst wenn es gibt so Häuser, wo es angeblich ja spuken soll, wo mysteriöse Dinge vor sich gehen, angeblich so, aber da ziehen einfach Leute freudestrahlend ein. Auch uns passiert das nicht.
Also wenn es dann nur spuken soll, da hätte ich ehrlich gesagt nicht so das Problem damit. Wenn es jetzt nicht gerade Weil ich, also an solche paranormalen Sachen glaube ich ja normal, also eigentlich näher mich da ja wissenschaftlich. Aber wenn es da gutes WLAN gibt in dem Haus und dieses Haus ist billig, ist es meins.
Ich denke ja da tatsächlich eher drüber nach, so, okay, die kann ja in so ein Haus ziehen, wo es spukt, aber was machen die ganzen Kameraleute hier die ganze Zeit?
Ach so. Ja. Aber wenn da Glasfaser liegt, so habe ich kein Problem. Also
warum,
Leute,
liegt da Glasfaser? Warum hast du eine Maske auf?
Bietet mir eure Gruselhäuser an. Ich nehme die für einen symbolischen Euro, wenn da Glasfaser liegt. Ne? Also habe ich kein Problem damit.
Oh, reden wir eigentlich auch noch über den Film Der Dreier vom Hilton?
Ach so. Ja, die hast du ja geteilt, genau. Ich habe mal gesichert mit Video-Download. Das war echt sehenswert. Echt sehenswert. Hat er ja sogar vertikal passt. Für die, die es nicht wissen, der VfB hat ja am Freitag ein Abendspiel gehabt und hat da überraschenderweise, hatte ich nicht damit gerechnet, dass sie mal gewinnen, einen Dreier eingefahren. Ja, ich muss sagen, nach der Niederlagenserie der vergangenen Wochen, wo man gedacht hat, okay, das müssen sie doch gewinnen, wieder verloren. Das müssen sie doch gewinnen, wieder verloren. Habe ich eigentlich diesmal auch nicht so. Aber jedenfalls, das hingestellt, auf jeden Fall nach dem Dreier gab es dann einen Dreier in dem Hilton, was da nebenan vom Stadion ist. Und die Personen, offensichtlich zwei Männer, deutlich zu erkennen, an hervorstehenden Gliedmaßen und eine Frau. Das wirkte so ein bisschen wie dieser eine Film, ach, wie ist denn der, wo die so Leuchtkondome anhaben und dann wird das Licht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber hier war es halt eher so ein Schattenspiel, wie so ein Scherenschnitt. Also und natürlich die Masse, die vor dem Hotel war und das einzige beleuchtete Fenster. Also ich nehme mal an, die haben da irgendwie ein Amateurporno gedreht oder sowas, weil das war richtig hell. Richtig, ja, das war richtig hell erleuchtet, alle anderen waren dunkel. Und die Masse hat dann von unten dann halt skandiert und dann hat es irgendeiner mitbekommen von den Teilnehmern da oben und hat dann mal so rausgeguckt. Ey.
Aber die haben halt das Fenster auch nicht zugemacht, ne? Die haben es offen gelassen.
Ja, die hätten da drinnen den Vorhang irgendwie, naja, wer weiß. Das war, ja, also ist auch Filmtipp für die Woche.
Und Kurzfilm.
Dann gehen wir mal weiter zu den
abgeschweift.
Serien und gucken mal, was da Cooles dabei ist.
Serien.
Da hat doch Disney Plus einfach mal Hawkeye gedroppt hier. Gibt's ja gar nicht, ey.
Badabing.
Hawkeye. Die neue Marvel-Serie mit Jeremy Renner natürlich als Hawkeye, Clint Barton und Kate.
Letztmalig.
Kate Bishop. Was, letztmalig?
Ja.
Ist der nicht noch mal in Serien drin? Nein. Oder so? Also es ist jetzt quasi so eine Staffelstab-Serie, nehme ich mal an, oder?
Wo ist seine? Ja, ich glaube. Das ist sein Abschied quasi.
Okay. Ist quasi, ist von Disney selber tituliert so ein bisschen als Weihnachtsserie. Und das passt auch irgendwie, weil spielt halt in New York und es ist alles so dekoriert wie bei Kevin allein in New York irgendwie.
Das ist irgendwie 5 Tage vor Weihnachten.
Und es wird auch dann erwähnt, ich habe noch so und so viele Tage bis Weihnachten, weil er will dann auch zu seiner Familie und der Jeremy Renner, Clint Barton bleibt noch in New York, weil er noch ein bisschen was zu erledigen hat. Und was, das sehen wir halt in dieser Serie. Und wann spielt es eigentlich zeitlich? Ich war mir da am Anfang ein bisschen unsicher.
Also es ist nach Endgame.
Jetzt.
Nach Endgame,
es ist
ne?
Jetzt,
genau.
Das ist aktuell.
Ja, weil da hat nämlich das mit dem irgendwie, dass 50% der Leute fehlen, überhaupt keine Bewandtnis mehr. Und
er hat ja der so viel abgekriegt, der ist ja auf einem Ohr taub. Und muss ein Hörgerät tragen und so. Und das ist alles nach Endgame. Also
okay.
Seine Romanov ist tot und er leidet an diesem Verlust und verbringt extrem viel Zeit mit seiner Familie, weil er die ja so lange nicht hatte. Die waren ja weg durch den Schnipser. Und als er die wieder zurück hatte, hat er quasi seinen Bogen an den Haken gehängt, an den Nagel gehängt und ist Familienvater. Bis Kate Bishop in sein Leben tritt.
Ja. Die ja, was war da jetzt los eigentlich bei der? Also die hat immer schon so ein bisschen sich dafür interessiert, für Bogenschießen und alles und ist an der Uni und macht da ein bisschen Quatsch, weil sie irgendwie eine Glocke zum Klingen bringen will und macht die aber aus Versehen kaputt und da geht noch ein ganzer Glockenturm kaputt und wird halt von der Uni irgendwie verwiesen. Und ist jetzt erstmal wieder zu Hause. Und ihre Mutter, die hat einen neuen Typen. Mit dem versteht sie sich überhaupt nicht so richtig. Eine sehr dubiose Figur. Ich glaube, der ist noch ein richtiger Bösewicht. Das sind so die Typen, die kenne ich. Also, das erkenne ich sofort als Experte. Ja auch, oder?
Absolut.
Da ist noch was.
Schnurrbart.
Am Bart, ja.
Da ist noch
am
was, Bart. Ja.
Das ist muss der sein. Schnurrbart.
Meine Frau hat so halb mitgeguckt. Die hat dann irgendwie gefragt, ob das Tom Selleck ist. Da habe ich gesagt, nee, ist es nicht.
Also Tom Selleck hat aber den lieben Schnurrbart.
Nee, die hat nur so von der Seite, von der Ferne mitgeguckt, weil die hat gerade einen Adventskranz dekoriert und genau, hat dann nur so rüber gefragt, ist das Tom Selleck und so aus der
Ich Fern. Wurde gerade von IMDb gespoilert, was die Serie übrigens angeht.
Okay, ich wollte nämlich gerade gucken, aber wer
da wird nämlich eine Darstellerin genannt, die okay. In der ersten Folge nicht vorkommt, die wir aber schon kennen. Dann wo ich nicht wusste, dass die mit dabei ist in der Serie. Das hat mich jetzt geärgert.
Dann nenn's mal lieber Manches nicht. Kinder. Also nee, wir bleiben erstmal auch natürlich spoilerfrei hier ausnahmsweise. Ansonsten, falls uns noch was einfällt, wo wir unbedingt, dann machen wir einen Spoiler-Tag. Genau, also Hawkeye nimmt quasi die junge Frau Kay so ein bisschen unter die Fittiche, beziehungsweise sie nähert sich ihm an und findet auch sein Ronin-Kostüm, ne? Was er da hatte, als er mal auf Rachefeldzug unterwegs war und sie zieht das an und will damit oder macht damit ein paar Sachen und dann erkennen halt auch die Bösewichte, die sehr, sehr cool sind, diese Adidas-Mafia, diese russische, wirklich so typisch, so viele, so Russen haben ja teilweise auch so Trainingsanzüge an und so, das wird hier so herrlich persifliert und so mit Augenzwinkern. Und die erkennen das halt irgendwie wieder und machen sich dann auf die Suche und finden sie dann auch relativ schnell und Hawkeye muss dann zu Hilfe kommen. Und dann, sie war ja auch, vorher hat sie auch noch so eine Auktion entdeckt, die dann so in dem Kellergeschoss war, wo ihr Stiefvater mitgeboten hat auf so Artefakte, zum Beispiel auf das Schwert, was da in dem Avengers Tower gefunden wurde, in den Ruinen und diesen Anzug und so weiter. Und da hat sie sich eben auch dieses Ding angenommen und der Stiefvater hat dieses Schwert an sich genommen. Und daraus gewinnt das alles so ein bisschen seine Fahrt, dass die so Bösewichte auf der Suche nach ihr sind und er beschützt sie dann und bringt ihr dann so ein bisschen was bei und er macht sich dann parallel auch noch auf dem Weg zur Nachforschung und das fand ich dann, ich fand halt am Anfang, wäre ich fast ein bisschen raus gewesen, weil die Art, wie sie Bogen geschossen hat, das ging gar nicht. Also das habe ich euch ja auch in die Gruppe geschrieben, also da war ich noch, okay, also ich gucke das scheiße nicht weiter, das stimmt ja gar nichts hier. Und dann dachte ich erst, das ist so ein bisschen so Kinderkacke so mit Uni und mit ihren Freundinnen und so und die Serie hat relativ schnell dann auch eine andere Wendung genommen und die hat mir dann wahnsinnig gut gefallen. Also ich mochte die wirklich sehr, auch dieses, wo die bei diesem LARP-Event waren, wo so ein bisschen diese Fans auch so mit auf eine nette, augenzwinkernde Art mit reingebracht wurden und er geht nun mal durch die Straßen und wird halt auch erkannt von Leuten und ach, das fand ich so schön und auch diese ganze Stimmung in der Serie, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, also ich mag die absolut sehr, ist für mich jetzt meine Lieblings-Marvel-Serie.
So weit würde ich noch nicht gehen.
Nicht so verkopft wie Loki, wo man die auch sehr, sehr gut ist. Also es ist wirklich Gemecker auf hohem Niveau, die ich wirklich sehr gut fand. Aber man musste halt immer denken, wie war das jetzt, Zeitlinie, wer ist jetzt mit wem und wie ist was und Endspiel. Und ich mag das einfach mal hier Mittwochabend dahinsetzen, die Folgen gucken, einfach Spaß haben, schöne Marvel-Action und die Marvel-Stimmung mit drin.
Und Bogenschießen.
Ja, Bogenschießen auch. Also er macht's ja richtig, sie macht's falsch. Also sie hat ja jetzt erstmal noch nicht wieder geschossen, aber mal gucken, wenn sie wieder mal schießt.
Ich glaube aber, ich weiß übrigens, warum du die Serie magst. Weil die sich nicht lang aufhält. Die kommt ziemlich schnell, nimmt die richtig Tempo auf. Das war bei Loki nicht so. Loki war eher auch ein langsamer Start. Das war bei WandaVision überhaupt nicht so. Falcon and the Winter Soldier darf man dabei auch nicht vergessen. Die haben auch Fahrt aufgenommen, aber noch nicht auch gleich so volle Möhre wie jetzt Hawkeye. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dir das sehr, sehr gut gefällt, was mir auch sehr gut gefällt. Nur wusstet ihr eigentlich, dass Hawkeye der wichtigste Avenger überhaupt ist?
Warum?
In Kämpfen ohne Hawkeye oder gegen ihn steht es 0-4 für die Avengers. Für die Avengers mit Hawkeye, die ganzen Kämpfe, steht es 7-0.
So.
Hast du Hawkeye im Team, hast du gewonnen.
Ja. Übrigens, was ich auch, weil du gerade sagtest, hier mit Kämpfen mit ihm, dieses Musical, was sie da aufgeführt, das war einfach so lustig und gut, wie sich so ein Musical so, ich verstehe das nicht.
Ja, aber das ist so typisch, das ist so echt. Heutzutage wird einfach aus allem ein Musical gemacht und dann Rogers, the Musical, so gut, unfassbar.
Da war so alles persifliert, was ich nicht an Musicals mag, war einfach herrlich. Yeah. Wo selbst die Personen, um die es geht, im Saal sitzen und sagen, was ist das für eine Scheiße?
Ja, und vor allem, und dann taucht irgendwie auf der Bühne in dem Musical eine Figur aus, auf die der gar nicht dabei war und der im Publikum sagt, der war gar nicht dabei. Ja, genau. Und kriegt Applaus. Aber der war doch gar nicht dabei.
Herrlich.
So gut.
Nee, also, ja. die Serie macht es einem oder hat es mir leicht gemacht, sie zu mögen, weil wirklich so viel Fanservice auch drin ist mit den ganzen Kleinigkeiten, die da drin sind. Und das war einfach so hart. Also besonders die zweite Folge dann. Bei der ersten, wie gesagt, musste ich ein bisschen. Weil die hat mich gleich rausgebracht, weil die kann doch nicht die Sehne hinter die Nase ziehen. Ey. Die reißt sich doch die Nase ab, wenn sie schießt. Das geht gar nicht. Das ist ernst am Anfang.
Entweder das habe ich aber auch überlegt. Also ich bin ja jetzt nicht der Bogenschützenexperte. Aber das habe ich auch gedacht. So.
Aber an die Nase, ne?
Naja, es gibt zwei Arten. Eine ganz am Anfang, als ich angefangen habe, gab es noch eine andere Art. Da hast du es quasi so seitlich neben die Wange gezogen, quasi bis fast zum Ohr. Und hast dann so die Hand unters Kinn gemacht und die neuere Art, wie es eigentlich besser ist, ist quasi da hast du die Sehne in einer geraden Linie quasi über die Nasenspitze, über die Mitte von den Lippen bis gerade nach unten, weil dann guckst du nämlich genau mit dem Auge hinter die Sehne und so. Aber du tust es nicht
so
neben
die Nase. So hat man
es ja
auch bei
Nase.
Den Olympischen Spielen gesehen.
Ja, genau, du machst es nicht neben die Nase, weil weißt du genau, wenn die loslässt, bupp, hat sie eine rote Nase wie Rudolf. Ja. Und da habe ich gedacht, what? Das lernst du ganz am Anfang. Eine Stunde.
Auch schön fand ich die Szene auf dem Times Square, sie laufen und Cat zu ihm sagt, oder die Tochter sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden ist, guck mal, da ist auch jemand in deinem Kostüm. Und er so, das bin ich nicht, das ist Katniss Everdeen.
Ja. Ey, das ist so genau geil. Die Sachen meine ich. Genau,
ja,
die Sachen.
Die sind süß.
Und das ist jetzt angelegt als eine Weihnachtsserie und ich war voll in der Stimmung drin. Ich dachte, herrlich, ey, so richtig schöne Weihnachtsserie.
Übrigens, für mich fand ich jetzt auch so, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, das für mich so ein bisschen Revue passieren lasse, so ein bisschen auch die Stimmung von Stirb langsam.
Mal überlegen.
So ein bisschen.
Ja, ich glaube, hier war es noch ein bisschen weihnachtlicher insgesamt, weil bei Stirb langsam, gerade beim ersten, ist ja eigentlich nur die Weihnachtsfeier da drin, aber hier ist ja die ganze Stadt dekoriert.
Moment, Stirb langsam ist ein Weihnachtsfilm.
Definitiv. Ich gucke den auch gern zu Weihnachten.
Wenn du jetzt hier sagst, das ist kein Weihnachtsfilm, beende ich diesen Podcast.
Nein.
Also, was mich halt
das gilt auch für dich,
innerlich.
Das gilt auch für dich. Ich komme
gleich rüber. Das ist ein Weihnachtsfilm.
Gut.
Was mich halt so innerlich so ein bisschen zerreißt, ist, dass diese Serien und auch die neuesten Filme und so, das ist alles so der Aufbau für die neue Generation. Und das heißt, wir haben keinen Rogers mehr. Wir haben, gehen alle, Tony ist nicht mehr da. Da wird es auch einen neuen geben wahrscheinlich. Es wird Miss Marvel geben. Und das ist alles so, ich weine fast, wenn ich darüber nachdenke. Das ist alles jetzt diese neue Generation von Marvel-Helden. Und die Alten sind alle weg. Und das ist so traurig, aber auch irgendwie gut gemacht.
Ja, das wird schon gut. Also ich habe da volles Vertrauen da. Das wird gut.
Definitiv. Neue Black Widow.
Schade, das sind nur zwei Folgen. Ich hätte so Bock gehabt. Aber die wollen es ja so timen wahrscheinlich, dass dann gerade die letzte Folge zu Weihnachten kommt oder so. Das müsste ja passen.
Cool.
Ich freue mich sehr. Hawkeye, also ist mein Ding. 9 Punkte von mir.
Finde ich auch super. Also ich finde es ja auch sehr gut.
Ich gebe ja für Serien eigentlich keine Punkte, aber... Ja. Das,
ich kann da noch gar keine Punkte geben, weil es noch nicht zu Ende ist. Also, vielleicht biegt die auch fürchterlich ab, vielleicht, was weiß ich.
Ja, bis jetzt sag ich
passiert noch irgendwas, wo ich nicht einverstanden bin. Deswegen.
Das kann sein. Das kann ja durchaus sein.
Können wir noch über den Hund sprechen?
Der Hund.
Der ja unfassbar süß ist.
Ja, und wahrscheinlich komplett animiert.
Ja, und wahrscheinlich bald stirbt, weil er zu viel Pizza isst.
Oh ja, das stimmt. Ein süßer Hund ist
aber
auch noch
dabei. Aber der ist so süß, ja.
Hm. Der verwandelt sich bestimmt noch, ist bestimmt ein Formwandel oder so.
So wie die Katze.
Wer weiß.
Ja. Spoiler!
Ja, ich glaube, Dexter wird länger dauern. Chris,
nein,
Squid Game?
Nein, nicht.
Ja, Squid Game. Ich habe Squid Game durch. Ich fand es ganz cool. Es wurde ja schon viel drüber gesprochen auch. Also ich gehöre jetzt auch zu denen, die es gesehen haben. Es war ganz cool gemacht. Es ist mal was anderes gewesen auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Muss man auf jeden Fall dranbleiben. Hat ein paar The Fuck-Momente. Gefühlt habe ich nicht alles verstanden, was da so abgeht und was da noch passiert ist, was allerdings kein Beinbruch ist, weil damit kann ich leben mit meinem Unwissen. Ich fand's cool, ich kann es wie gesagt jedem mal empfehlen, reinzuschauen.
Saugeile Serie, Squid Game. Jawohl.
Squid playing games with my heart.
Okay, aber jetzt, wo du es gesehen hast, gibt es so verschiedene Webseiten, die sich so mit Screenshots und kurzen GIFs da detailliert der ganzen Geschichte und den ganzen Symbolen und sowas nähern. Speziell auch, was sich, warum bestimmte Sachen passiert sind. Ich sag mal, Haare färben und sowas.
Ja, das habe ich nachgelesen vorher.
Ach so, ja. Das ist ganz interessant. Okay, auf Sky neu gestartet. Das Reboot. Wir hatten ja heute schon einen Reboot von Resident Evil. Das Dexter Reboot New Blood. Ja?
Also, es ist nicht wirklich ein Reboot. Es ist eine Miniserie. Ja. Oder es ist eine Miniserie. Es ist nicht bekannt, ob es danach weitergeht oder ob das einfach nur nochmal, sagen wir mal, ein versöhnlicher Abschluss war. Sein soll, weil ja die letzte Staffel bei nicht allen Fans so happy ankam. So. So. Dex, darf ich es vorstellen? Weil
das
du bist
ja
schon ein bisschen negativ gestimmt. So,
Mal Dexter. Sehen, vielleicht kannst du ja was Gutes rausarbeiten hier. Jetzt bin ich gespannt.
Dexter ist, wie wir alle wissen, wer die Serie gesehen hat und auch die vergangene Staffel gesehen hat, ist ins Exil gegangen. Er will oder wollte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mehr töten. Seine Schwester Deborah starb und er hat sie über Bord geschmissen und so. Ne? Und um seinen Sohn zu schützen und andere Menschen zu schützen, weil alle in seinem Umfeld sterben, laut seiner Ansicht, geht er ins Exil und will nicht mehr töten. So. Wir steigen 10 Jahre nach den Ereignissen der letzten Staffel ein. Dexter lebt in einer Holzhütte mitten im Schneegebiet, also komplettes Konträrprogramm zu Miami, lebt dort und arbeitet in einem Laden für Angel und Hand, also Angel- und Jagdzubehör. Und er hat eine Freundin, er ist hat also eine feste Freundin und so und lebt Abstinenz vom Töten. Und die Serie stellt das, finde ich, ganz gut dar. Das bringt zum Beispiel ein wieder aufgearbeitetes Messer zurück zu seinem Kunden, der ist Metzger. Und als er dann dort ankommt, sieht Dexter das ganze Blut und man merkt richtig ihm an, dass das ein Trigger ist natürlich und dass er richtig mit sich so ein bisschen kämpfen muss und dass ihn das stört, das jetzt zu sehen, aber er bleibt beständig. Er geht auch jeden Morgen auf so eine Waldtour und jagt in Anführungsstrichen einen Hirsch, einen weißen Hirsch oder so ähnliches. Vielleicht ist es auch ein Rentier, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall ein großes Geweih und ist weiß, aber er schießt es nicht. Das ist vielleicht so eine Art Ritual auch für ihn, dass er das jeden Morgen macht, um eben sich wieder zu beweisen, nein, er muss nicht töten, er kann das besiegen. Seine Schwester Deborah taucht auch auf, ist quasi der neue Harry, der ihm Ratschläge gibt und ihm sagt, dass er das nicht machen darf, wenn er auf dumme Gedanken kommt und so. Was ein bisschen surreal ist, ich war so an Harry gewöhnt. Und eines Tages sieht er immer wieder einen jungen Mann oder fühlt sich verfolgt und so. Und es stellt sich dann auch raus, dass das sein Sohn ist, der ihn aufsucht. Beziehungsweise es ist halt Harrison, der auf der Suche nach seinem Sohn ist und ihn fragt, ob er Dexter Morgan ist, weil er lebt natürlich unter einem falschen Namen in dieser neuen Welt. Und was noch alles so anders in der Folge passiert, möchte ich nicht erzählen, denn Dexter wird damit konfrontiert, ob er jemanden umbringt oder nicht. Und mir persönlich hat es wirklich gefallen. Einfach dieses Zwischending zwischen er will ja eigentlich morden und eigentlich mordet er ja in Anführungsstrichen aus den richtigen Beweggründen, indem er die bösen Menschen verschwinden lässt, die durch das Raster fallen. Was ja in der Originalserie das Ganze so ausgemacht hat. Mir gefällt dieser Kampf, den er innerlich führt. Und auch dieses weiterhin dieses falsche Leben vorspielen. Und ich war wieder sofort drin. Ich war wieder voll drin in dieser Welt, in dieser Dexter-Welt, in diesem Gedankengang von ihm. Ich habe auch direkt wieder angefangen, die erste Staffel zu gucken. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also ich fand's super geil. Erik, du nicht. Habe ich mittlerweile ja mitgekriegt.
Nee, nicht ganz so.
Jetzt nicht so gefallen.
Ich fand's sehr langweilig. Also man kann es wirklich so.
Findest du?
Ja, ich fand's echt langweilig. Und ich habe auch, weil es mir überhaupt nicht so gefallen hat, ich muss auch sagen, es ist ja schon eine Weile her, dass ich die letzte Staffel, von der ich sehr enttäuscht war, gesehen habe. Das ist ja, wie lange her? 7 Jahre, 8 Jahre oder wann war das? Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht mehr so gehuckt gewesen, ja. Wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, ich habe gerade erst irgendwie alles durchgeguckt und jetzt will ich das auch noch sehen oder so, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Das war jetzt so wie, ja, mal gucken, ob das was kann. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig angetan und dann, ach, dass da seine Schwester immer mit auftaucht und so, das hat mich alles irgendwie genervt. Dann, es war alles irgendwie so Copy and Paste von den alten, bloß halt mit anderen Sachen. Das ganze Setting, und dann ist ja in der ersten Folge gleich dieser, ja, sein erster Fall, der ihn wieder rückfällig werden lässt, kann man ja schon so weit sagen, ne?
Spoiler!
Wieso? Das ist die erste Folge. Ich meine, ey, das ist Dexter, ne?
Sogar im Trailer, alles
wenn,
gut.
Ich kenne den Trailer nicht, aber wenn der nicht rückfällig werden würde, was wäre das dann für eine Serie, so eine Art wie Friends oder was? Dexter haut hier One-Liner raus oder was? Nee, ja, ich mach das ganze Setting alles irgendwie gar nicht. Und dann ich habe nämlich dann auch schon nachgelesen, worum es in den weiteren Folgen geht, worauf die Serie, die Staffel dann so den Fokus legt. Und das gefällt mir dann überhaupt nicht. Und
das habe ich noch nicht gelesen.
Ja, dann will ich auch nichts verraten, aber das ist so eine Sache, dass die Story geht dann in eine Richtung, wo ich sage, okay, nee, das muss ich nicht haben. Und deswegen war das für mich der einzige. Es gibt jetzt erstmal eine Folge bei Sky kostenlos hier. Man kann ja bei Amazon, glaube ich, kann man schon die ganze Staffel kaufen. Und echt? Oder wie das war. Oder irgendwo kann man die kaufen. Also es gibt zumindest hier bei diversen Serienwebseiten schon Kritiken dafür, für die ganze Staffel. Und da wird auch schon gesagt, worum es dann in den anderen Folgen geht und was so der Fokus ist. Und ja, nee, ist nicht. Interessiert mich nicht.
Ich frage mich halt, wie es weitergeht. Ich meine, Harrison ist ein junger Mann, also Teenager. Wie viel weiß der über seinen Vater? Warum er weggegangen ist und so? Das wird halt spannend, inwieweit sich dieses Vater-Sohn-Duo weiterentwickelt. Hm. Ja, schwierig.
Wir werden sehen. Oder nicht. Also du wirst sehen.
Ich werde sehen.
Kannst du ja sagen, ich wäre, glaube ich, da nicht mehr rein. Ich werde mal jetzt in Succession reingucken, das soll ganz gut sein, gibt es auch bei Sky. Und mal gucken, bald ist ja auch Fortsetzung folgt, da muss ich auch noch was gucken. Na, dann gucke ich erstmal das andere. Mal gucken. Jetzt auf in die Rätselecke.
Rätselecke.
Music. Das ging schnell mit dem Rätsel. Was packt ihr auf eure Playlist?
Ich packe auf meine Playlist die Foo Fighters mit All My Life.
Super.
Whoop, whoop. That's the sound of the police. KRS-One. Sound of the police ist meins.
Sau geil. Was kommt als nächstes? LL Cool J. Mama said knock you out. Das war alles so die Phase. Hatte ich damals vielleicht? So eine Kassette, da waren die ganzen Dinger drauf. Ja, da war das drauf, das, was du letzte Woche hattest. Hm. Von mir gibt es die momentane, ich glaube, in Frankreich Platz 1, Naps La Kiffance, französischer Rap. Ja, fand ich sehr gut, wo ich das gehört habe. Okay, haben wir Kommentare gehabt? Weiß ich gar nicht. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, es ist jetzt quasi die letzte Sendung vor dem Adventskalender, der dann am 1. natürlich startet.
Yay, Adventskalender! Woop,
ja,
woop.
Whoop, whoop, Sound of the Police. Dann könnt ihr mitmachen, alle. Viel Spaß damit. Also ihr zwei vielleicht nicht gerade unbedingt, sonst sieht es nach Schiebung aus, wenn ihr da was gewinnt. Aber ihr da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht da alle fleißig mit. Es gibt jeden Tag was zu gewinnen. Ganz neu jetzt. Jeden Tag. Genau. Und jeden Tag ist das Türchen, sofern die Automatik funktioniert, inshallah, dann ist das Türchen den ganzen Tag offen. Nicht, dass am ersten Tag der ganze Kalender alle 24 Türchen schon auf sind. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das erst, ich sehe das erst, wenn es live ist, ob es funktioniert. Ich kann es ja jetzt nicht auf der Seite live schalten, um das zu testen. Irgendwie, ja, traue ich mich das nicht. Ich werde es dann sehen. Am ersten, lasst euch überraschen. Seht ihr dann gleich auf der Startseite von kinocast.net. Es gibt natürlich dann auch diesen, so einen Link dafür. Wie heißt der jetzt genau? kinocast.net/Adventskalender-2021. Da kann man schon mal, glaube ich, reingucken. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht alle Türchen schon auf sind, wenn man da den Link öffnet. Warte mal, ich klicke den mal. Mal gucken, was passiert. Nee, sind sie alle zu. Also das funktioniert zumindest mal. Und dann bin ich sehr gespannt, ob dann sich das erste Türchen automatisch öffnet oder ob das hier ein riesen Fuba ist. Und wir werden sehen. Okay, dann vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen. Patreon zuallererst, die dann so einen kleinen Betrag in den Hut werfen, damit das hier der ganze Laden am Laufen bleibt und auch solche Sachen wie die Gewinnspiele finanziert werden. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen mit Teilen von Beiträgen, mit Hinweisen. Ja, wer gern Kinofilme schaut und den Podcast noch nicht kennt, dann weist vielleicht die Leute mal drauf hin. Mittlerweile ist ja sehr einfach geworden, Podcasts zu hören. Uns gibt es ja auch überall. Deezer, Spotify, kann man abonnieren. Auf diversen Podcast-Apps einfach mal nach Kinocast suchen. Und mittlerweile ist es ja im Mainstream angekommen. Also wer uns noch nicht hört, dem sagt da mal Bescheid. Und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis morgen, frisch getestet. Und mal gucken, was uns da erwartet. Bis dann.
Tschüss. Auf Wiederhören.
Tschüss, ich wünsche euch alle einen schönen ersten Advent.
Ach ja, das ist ja auch noch. Stimmt ja. Hm. Dafür war der Adventskranz. Ha.
Der Kinocast.